Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast.
Und diese Differenz zwischen den hohen Emissionen im Entwässerten und der Nullbilanz oder sogar Aufnahme im Wiedervernässten, das ist die größte Differenz, die wir im gesamten Landnutzungsbereich oder im gesamten natürlichen Klimaschutz haben. Es gibt keine andere Maßnahme und kein anderes System, das so einen massiven Positiveffekt im Klimaschutz erreichen kann.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Meine Gäste heute beschäftigen sich mit einer recht sumpfigen Angelegenheit, nämlich mit Mooren. Zum einen begrüße ich den Vegetationsökologen Professor Dr. Matthias Drößler, der das vor 2 Jahren gegründete Moorforschungszentrum an der Hochschule in Weihenstephan-Triesdorf, das Peatland Science Center, leitet. Professor Drößler ist zudem Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Bundesregierung für den Bereich natürlicher Klimaschutz. Und mein zweiter Gast ist Pia Röder, die ebenfalls am Moorforschungszentrum in Weihenstephan arbeitet. Sie ist zudem bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in einem Moorbewirtschaftungsprojekt tätig, bei dem es um Nutzungsalternativen für landwirtschaftliche Betriebe geht. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt gleich in unserem Gespräch auch noch intensiver beschäftigen werden. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich beide diese Zeit genommen haben und uns jetzt gleich mitzunehmen zu einem kleinen Ausflug in eine faszinierende, für uns als Menschen jedoch auch überlebenswichtige Welt der Moore.
Grüß Gott, Herr Schneider, wir freuen uns drauf.
Wenn ich mich nicht täusche, durchlaufen Moore zurzeit einen gewissen Imagewandel. Früher waren es Orte, die man eher gemieden und auch gefürchtet hat, etwas unheimliche, sumpfige Gebiete, in denen man sich kaum fortbewegen konnte, ohne zu versinken. Orte auch mit einem gewissen Gruselfaktor, Stichwort die berühmte Moorleiche. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit und Jugend, wenn ein Edgar Wallace-Film im Fernsehen kam. Sobald ein Moor mit Nebel auftauchte, wusste man, oh, jetzt ist wieder jemand gestorben und versunken. Heute hingegen gelten Moore als Hoffnungsträger für den Klimaschutz. Bevor wir der Frage nachgehen, was es damit auf sich hat und wie wir in Zukunft mit Mooren bzw. ehemaligen, inzwischen trockengelegten Mooren umgehen sollen, lassen Sie uns zunächst ein wenig über den Status quo reden. Herr Professor Drößler, wo gibt es überhaupt noch Moore in Deutschland?
Wir haben 2 Schwerpunktbereiche in Deutschland mit Moorvorkommen. Das ist Norddeutschland, dort Nordost- und Nordwestdeutschland. Und dann dazwischen ist relativ wenig und dann wieder in Süddeutschland. Moore sind ja ein Produkt von dem Wasserüberschuss in der Landschaft. Und genau in diesen Räumen gibt es Wasserüberschuss. Bei uns vor allen Dingen hier im Süden durch den Alpenstau und dann dadurch einfach im vorgelagerten Land entsprechend die hohen Niederschläge oder dann eben das Auslaufende, die Entwässerung aus den großen Einzugsgebieten, die dann halt in Talniederungen zu Wasserüberschuss führen und dort die Moorbildung angeregt haben. Insgesamt haben wir in Bayern je nach Kartengrundlage 220.000 Hektar Moore. In der gesamten Bundesrepublik sind es 1,8 Millionen Hektar und es ist gerade mal so 3% der Landoberfläche.
Wie alt sind diese Moore? Seit wann gab es die oder sind die entstanden bei uns?
Bei uns ist die Moorbildung nach der Eiszeit entstanden. Das heißt, also vor 12.000 Jahren ging es los und da haben sich einfach, stellen Sie sich vor, Senken mit Wasser gefüllt, abschmelzendes Gletscherwasser, das die Landschaft einfach versorgt hat mit Wasser. Und in diese wassergefüllten Bereiche sind dann die Sumpfpflanzen eingewachsen, die mit diesen Bedingungen sehr gut zurechtkommen über ihre spezifische Physiologie. Die können da Sauerstoff in den Wurzelraum pumpen und können dann in wassergesättigte Standorte einwachsen. Und das war der Start, 12.000 Jahre zurück. Das ist noch nicht so lang her. Und seither wachsen die Moore, wenn sie nicht entwässert sind, bei uns auch auf und auch weiter.
Und wie groß ist da so die Bodenbildung oder die Torfbildung, müsste man ja sagen?
Ja, also da gibt es so einen Faustwert, der sich je nach Standort und Moortyp natürlich so ein bisschen variiert, aber so in der Regel 1 Millimeter pro Jahr ist das Wachstum, das Höhenwachstum. Das heißt, unsere mächtigsten Moore, die wir am Alpenrand haben, sind in dieser Größenordnung 10, 12 Meter Moormächtigkeit, also Torf, der da drin gebildet wurde. Die Torfbildung ist ja nichts anderes als ein Zeitunterschied zwischen dem Aufwuchs der Biomasse an der Oberfläche und der deutlich verlangsamten Abbaugeschwindigkeit bei wassergesättigten Bedingungen. Das heißt, man hat einfach eine Kumulation von organischer Substanz. Der ganze Torf ist nichts anderes als tote Pflanzenmasse, ne? Und weil einfach der Abbau unter anaeroben Bedingungen und unter Luftabschluss so stark verlangsamt ist, kumuliert eben dieser Kohlenstoff da drin oder diese organische Substanz. Und das führt eben dann zu diesen Torflagerstätten. Und für uns ist Moor gleichzusetzen mit organischem Boden. Deshalb, wie Sie so schön in der Einleitung gesagt haben, man hat einfach beim Moor diese sumpfig und schaurig schön und Hund von Baskerville und sowas im Kopf. Das gilt nur für einen kleinen Teil der naturnahen Moore, aber der überwiegendste Teil ist ja entwässert und gilt als organischer Boden, ja, aber ist eben nicht mehr an der Oberfläche so schön nass.
Also ja, fand ich interessant, also die Moorbildung setzen wir an jetzt bei uns mit dem Ende der Eiszeit. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, dass ja die Eiszeit nicht überall in Europa mit Gletschern verbunden war. Und es gibt wohl in Griechenland, im Norden von Griechenland, das sogenannte Philippi-Moor, wo es eben nicht diese Unterbrechung durch die Eiszeit gab und wo es eine Torfdichte von bis zu 190 Metern gibt. Also bei uns 10, maximal 12 Meter, da 190 Meter.
Also das ist tatsächlich ja so der Unterschied auch global. Auch in den Tropen gab es diese Eiszeitunterbrechung ja nicht. Und dort sind auch deutlich mächtigere Moore auch heute noch vorhanden. Also Indonesien mit den größten Moorvorkommen im Tropengürtel hat sogenannte Peat Domes, die 20, 30, 40 Meter mächtige Torflagerstätten haben. Ja.
Vielleicht eine Frage an Sie, Pia Röder. Wo kommt denn das Ganze? Also die Moore brauchen einfach einen Überschuss an Wasser. Das habe ich schon entnommen. Aber wo kommt das Wasser her? Ist das jetzt alles nur Regenwasser oder
Genau,
differiert das?
also da unterscheidet man in zwei verschiedenen Moortypen, also zwei Moorhaupttypen, einmal dem Niedermoor und einmal dem Hochmoor. Und das Besondere beim Niedermoor ist, dass das eben Grundwasser gespeist ist. Also hier kommt die Wasserzufuhr aus dem Grundwasser. Und beim Hochmoor ist dieses Moorwachstum so lange weitergegangen, dass sich so eine richtige Kuppel gebildet hat und den Anschluss zum Grundwasser verloren hat. Und somit nur noch aus dem Regenwasser gespeist wird. Und deswegen findet man hier auch ganz andere Voraussetzungen. Also das Hochmoor ist viel saurer durch den Regen. Und genau.
Also dann auch der Boden nicht so fruchtbar wie im Niedermoor.
Genau, also die landwirtschaftlichen Flächen, die wir jetzt aktuell auf Moor haben, sind eben die meisten auf Niedermoor, einfach weil der Boden eine bessere Voraussetzung schon mitbringt, aufgrund von den weniger sauren Zuständen und der größeren Nährstoffverfügbarkeit.
Okay, aber wenn man jetzt so Moore trockenlegt und entwässert, um sie landwirtschaftlich zu nutzen, was passiert dann mit den Moorböden? Schrumpfen die Moore? Verändert sich die Zusammensetzung?
Also sobald es Sauerstoff an den Moorboden kommt, also wenn ein Moor intakt ist, dann geht der Wasserstand im Idealfall bis knapp an die Oberfläche. Wenn dieser Wasserstand jetzt abgesenkt wird und Sauerstoff in den Moorboden eintreten kann, passiert Folgendes, nämlich der Boden mineralisiert. Das ist wie eine Gurke, die man aus dem Gurkenglas nimmt. Die schrumpelt ja auch in sich zusammen und genau dasselbe passiert mit dem Moorboden eben auch. Und somit sind circa 40% der landwirtschaftlich genutzten Moorböden in den kommenden 30 Jahren vermutlich nicht mehr nutzbar, weil dieser Boden so weit abgesackt ist und so weit mineralisiert ist und ganz, ganz krümelig wird, dass irgendwann die Unterschicht rauskommt. Es ist unterschiedlich, entweder Kies oder Seeton oder andere Unterlagerungen von diesem Moorboden. Und dann ist das für die Landwirtschaft in dem Moment nicht mehr nutzbar.
Ja, ist vielleicht ein Punkt, auf den wir später nochmal zurückkommen. Aber das heißt, also wenn ich das jetzt vergleiche mit einem normalen Ackerboden, da ist es ja möglich, bei einer vernünftigen ökologischen Bewirtschaftung, dass dass der Boden nicht degradiert, auch nicht weniger wird und erodiert, dass ich sowas wie Humusaufbau auch durch meine Bewirtschaftung ermögliche. Sowas Analoges gibt es also bei diesen Moorböden nicht. Ein
Also
Humusaufbau zum Beispiel.
sowas wie Humusaufbau gibt es im Moorboden nicht, weil Moorboden ist schon organische Substanz, also sehr organische Substanz, und deswegen gibt es hier den Humusaufbau nicht, nein.
Okay.
Außer Herr Trößler will noch irgendwas ergänzen zum Humusaufbau.
Ja, man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, diese Bedingungen für die Landnutzung in einem nährstoffreichen Niedermoor sind dann günstig, wenn ich entwässert habe. Das heißt, man hat es ja quasi bewusst gemacht, nicht um das Moor zu zerstören, sondern weil man einfach auf diesen Landschaften eigentlich ganz gut klassische entwässerungsbasierte Bewirtschaftung machen kann. Da wächst das Grünland gut, da kann man auch Ackerbau drauf machen. Das liegt an der guten Nährstoffversorgung, das liegt auch an einem geregelten Wasserhaushalt, den man dann über die Entwässerung einstellt. Und das liegt auch daran, dass diese Flächen gut durchwurzelbar sind. Man hat keine Barrieren drin, ne? Der Torfboden, der ist einfach recht leicht durchwurzelbar. Das heißt, diese Logik, dass da dabei dann Torfboden verloren geht und damit man eine Endlichkeit der Bewirtschaftung hat, die war am Anfang überhaupt nicht gesehen. Die konnte gar nicht gesehen werden. Viele Landwirte erkennen das aber selber, dass sie einfach auch sehen, oh, da wächst aber meine Straße oder meine Brücke oder mein Stadel in dem Gelände, der wächst raus quasi. Der wächst aber nicht raus, sondern drumherum, die Umgebung, die sackt. Und ein Grund hat Pia vorher gesagt, man sackt in einen Bereich rein, wo dann vielleicht der Moorboden nicht mehr vorhanden ist richtig und dann ist die Unterlage nicht mehr gescheit bewirtschaftbar. Aber es gibt den anderen Effekt auch noch, man rutscht in das Grundwasser rein, weil es nicht mehr tiefer entwässerbar ist oder nicht mehr tiefer entwässert werden darf. Und dann hat man auch eine Limitierung. Und letztlich ist quasi diese Idee, ich bewirtschafte auf einem grundsätzlich nassen Boden, entwässerungsbasiert, nur eine Übergangszeit. Das wird irgendwann nicht mehr richtig gut funktionieren. Und deswegen ist eigentlich unsere Message die, dass man sagt, wenn wir das nass machen und nässer bewirtschaften, dann erhalten wir den Bodenwert, dann erhalten wir die Bewirtschaftbarkeit und dann kommen wir aus diesem Endlichkeitsdilemma raus. Und das ist dann, denke ich, etwas als Positiv-Message an die Landnutzer, dass man sagt, okay, wenn das tatsächlich so ist und unsere Untersuchungen zeigen das, dann muss ich eigentlich nasse Bewirtschaftungsformen einführen, um meinen Bodenwert zu erhalten und auch an meine Nachkommen weitervererben zu können.
Ja, also auf diese Möglichkeiten einer eben Wiedervernässung, werden wir jetzt ja gleich in unserem Gespräch noch näher eingehen. Aber vielleicht nochmal so zum Status quo. Wie viel Prozent der Moore in Deutschland sind denn trockengelegt und werden landwirtschaftlich genutzt? Und wie werden sie landwirtschaftlich genutzt? Was passiert auf diesen Flächen?
Ja, das sind überwiegend alle. Also 95% circa der Flächen sind entwässert. Da ist dominierend Grünland und dann kommt ungefähr zu gleichen Teilen Acker- und Waldbewirtschaftung drauf. Der oft als schlimmste Nutzung eingeschätzte Torfabbau spielt flächenmäßig keine große Rolle. Das ist nur 1% der Fläche. Es gibt Siedlung auch drauf bei 5 bis 6% der Gesamtfläche. Aber Hälfte ungefähr ist Grünland und das ist entwässertes Grünland, genauso wie Wald und Ackerbau entwässert sind. Und das sind eigentlich die großen Themen und die großen Probleme für die Moore.
Also Grünland, was beweidet wird oder wo aber auch Futter angebaut wird für die Viehwirtschaft.
Beides,
Beides.
beides. Also, und da geht es uns aber nicht um diese Nassgrünland-Varianten, die jetzt auch so getestet werden mit Wasserbüffel und so, sondern einfach das klassische
Ja.
Grünland, das entwässert ist und für Milchviehproduktion genutzt wird zum Beispiel, ne? Sowohl als Schnittgrünland als auch als Beweidung.
Ja, Sie haben es ja jetzt gerade nochmal so deutlich gemacht, warum es auch für Landwirte durchaus attraktiv ist, solche Flächen, also zumindest zunächst mal attraktiv ist, vielleicht nicht langfristig, solche Flächen neu zu erschließen. Es gab ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Also das haben sich die Landwirte ja nicht alleine ausgedacht, sondern es gab ja auch eine gewisse Not. Also jetzt vor allen Dingen nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es galt, die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, wo man wirklich auch in diese Naturräume, die vorher nicht genutzt wurden, reinging. Es war, wie gesagt, ein gesellschaftlicher Auftrag auch an die Landwirtschaft. So wie wir vielleicht jetzt heute der gesellschaftliche Auftrag an die Landwirtschaft ist, bitte wieder vernässen. Genau, da kämen wir eben nochmal auch zu dem einen zentralen Aspekt, den ich auch eingangs schon erwähnt habe, nämlich die Relevanz der Moore für den globalen Klimahaushalt. Damals, als man Moorflächen trockengelegt hat, wusste man natürlich noch gar nichts von diesen Zusammenhängen, von diesen, wenn man so will, Kollateralschäden einer Trockenlegung. Jetzt sind wir da weiter. Und wenn ich die Diskussion richtig verfolge, sind sich eigentlich fast alle Klimafachleute darin einig, dass wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, die ambitionierten Klimaschutzziele, wie sie zum Beispiel in dem Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt sind, zu erreichen, dann müssen wir einen Großteil und den überwiegenden Teil dieser trockengelegten Moore wieder vernässen. Warum ist das eigentlich so? Also warum sind die Moore, Sie hatten es vorhin schon ein bisschen angedeutet, hier so von großer Bedeutung und warum haben intakte Moore so eine gute Klimabilanz, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Formen der Landnutzung?
Also das Entscheidende beim Moor ist ja, es legt Kohlenstoff fest. Wenn es nass ist, dann haben wir da einen Kohlenstoffspeicher drin, der ist erheblich. Wir haben vorher über diese vielen, vielen Meter gesprochen, der Depots. Sobald ich entwässere, kann ich mit Luft, die da drin ist, einfach einen aeroben Abbauprozess anschmeißen. So. Und da sind die Mikroben dann sehr, sehr effizient. Das heißt, dieser gespeicherte Kohlenstoff in der organischen Substanz wird freigesetzt, überwiegend als CO2. Parallel, wenn ich Entwässerung mache, dann habe ich auch Lachgasfreisetzung. Ich habe praktisch kaum mehr einen Methanfluss. Und das, was an der Oberfläche an CO2-Einbindung stattfindet, durch jetzt landwirtschaftliche Nutzung, ist ja nur kurzfristig, solange die Pflanzen auf der Fläche sind. Und das kann niemals ausgleichen gegenüber dem, was in dem entwässerten Profil, in dem durchlüfteten Profil an Emissionen entsteht. Wenn man jetzt auf Größenordnungen raus will, warum ist es so relevant? Von einem Acker auf entwässerten Moor kommen über 40 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr raus. Das sind die höchsten Emissionen, die wir im Landnutzungsbereich haben. Wenn man alles zusammenzählt und auf Deutschland guckt oder auf Bayern vielleicht erstmal, da sind durch unsere eigenen Studien, kommen wir auf Größenordnungen von 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr aus den Mooren Bayerns. Das entspricht ungefähr 8% der gesamten fossilen Emissionen Bayerns und nur auf 3% der Fläche. Also das ist der größte Bereich in der Landnutzung, der zum Klimaproblem beiträgt, ja. So, und wenn man jetzt eine hohe Emission hat, aber auch sehr klare und schnelle Handlungsmöglichkeiten, um diese Emissionen runterzubringen, dann spielt natürlich dieser Sektor im natürlichen Klimaschutz potenziell eine sehr große Rolle. Und schnelle Handlungsmöglichkeiten heißt in dem Fall, wir müssen das Wasser hochsetzen und sofort haben wir diese aerobe Mineralisation gestoppt. Und dadurch natürlich einen erheblichen Beitrag zur Minderung schon mal ausgelöst. Wenn wir jetzt an der Oberfläche noch was anbauen, was zusätzlich unter den Bedingungen Kohlenstoff einbindet, dann können wir sogar in die Senkenleistung kommen. Wir drehen quasi dieses System wieder um in die Richtung, die es ursprünglich mal hatte, nämlich Aufnahme von Kohlenstoff. Und diese Differenz zwischen den hohen Emissionen im Entwässerten und der Nullbilanz oder sogar Aufnahme im Wiedervernässten, das ist die größte Differenz, die wir im gesamten Landnutzungsbereich oder im gesamten natürlichen Klimaschutz haben, geht bis hin zu 50 Tonnen Unterschied zwischen den hohen Emissionen und der Aufnahme dann ins System. Es gibt keine andere Maßnahme und kein anderes System, das so einen massiven Positiveffekt im Klimaschutz erreichen kann. Beim Wald haben wir auch natürlich einen Klimaschutzeffekt, aber da hängt es davon ab, was schaue ich an? Lasse ich quasi alte Wälder stehen und die kumulieren dauerhaft Kohlenstoff? Forste ich auf, dann habe ich quasi einen Aufwuchs und habe da Kohlenstoff drin gebunden. Und wir müssen da, dürfen da auf keinen Fall Systeme gegeneinander ausspielen. Wir brauchen die großen biologischen Lösungen auch, um unsere Klimaschutzziele bis 2045 zu erreichen. Und das sind im Wesentlichen drei Treiber. Das sind die Moore wieder vernässen. Das ist den Wald fit machen für den zukünftigen Klimawandel, um auch diese Verluste, die jetzt einfach durch Hitze und Kalamitäten entstehen, auszugleichen. Und es ist in der Landwirtschaft einfach Agroforstsysteme einzuführen. Und mit diesen drei Handlungsmöglichkeiten haben wir zumindest modellierte Prognosen, dass wir bis 2045 den Landnutzungssektor klimaneutral kriegen.
Und dann natürlich auch die Tierhaltung entsprechend reduzieren. Das ist auch noch ein zentraler Faktor.
Das ist ein zentraler Bereich, aber das ist jetzt außerhalb dieses
Null und
Landnutzungssektors, also so LULUCF-Sektors.
ja.
Also innerhalb des LULUCF-Sektors sind es diese drei großen Blöcke.
Gut, bevor wir vielleicht eben auch zu diesen Nutzungsalternativen, weil ich denke, wir können ja den Landwirt nicht nur sagen, hier hört auf, wir tun wieder alles bewässern und sucht euch eine neue Beschäftigung, würde ich gerne nochmal diesen einen Punkt aufgreifen, den Sie vorhin auch schon erwähnt haben, nämlich diese Endlichkeit der Moornutzung. Das finde ich ja einen insofern auch interessanten Punkt, weil es damit ja auch, denke ich, leichter sein wird, mit Landwirten ins Gespräch zu kommen, weil es da jetzt nicht darum geht, dass der Landwirt irgendwas tu tun soll, um dem globalen Klimaschutz, was dem globalen Klimaschutz zugutekommt, sondern wo er sozusagen aus wohlverstandenem eigenen Interesse genötigt ist, sich Gedanken zu machen über die zukünftige Benutzung dieser ehemaligen Moorflächen. Vielleicht noch mal ganz kurz, in was für Zeiträumen muss er da denken? Also wie lang kann man solche Moorflächen landwirtschaftlich benutzen und wann läuft das sozusagen aus? Gibt es da, also, oder woran kann sich auch ein Landwirt da orientieren, wenn er sich überhaupt dieser Problematik bewusst ist?
Diese Aussage, 40% der bayerischen Moorflächen, der landwirtschaftlich genutzten bayerischen Moorflächen, sind innerhalb der nächsten 30 Jahre nicht mehr gut entwässerungsbasiert bewirtschaftbar, sind natürlich ein Modellansatz, logischerweise. Also gerechnet ist es worden über die Sackungsraten, die individuellen Sackungsraten auf den jeweiligen Flächen, dann dem Wasserstand, der auf diesen Flächen herrscht, und dem unterliegenden. Der Fächer ist breit. Das heißt, es kann schon früher eintreten, auf einzelnen Flächen, innerhalb von 15 Jahren. Es kann aber auch Flächen geben, wo das unproblematisch weitergeht. Bloß diese Größenordnung ist natürlich schon eine erhebliche. Also 40% der landwirtschaftlichen Nutzflächen auf Mooren mit einem Risiko in den nächsten 30 Jahren ist durchaus eine erhebliche Ansage mit Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind ja nicht nur, ich kann nicht mehr richtig bewirtschaften da drauf, mir geht meine Bewirtschaftungsgrundlage verloren, sondern das hat eine ganz massive ökonomische Konsequenz in Richtung Bodenwert. Denn der Bodenwert wird ja derzeit eigentlich ganz anders bewertet, nämlich aus der entwässerten Sicht. Und wenn wir die Langfristsicht in die Bodenwertbewertung mit einbeziehen, dann ist eigentlich der nasse Boden der, der den Bodenwert erhält. Und das ist etwas, was wir derzeit mit den Bodenschätzern auch diskutieren und in der Folge logischerweise auch Auswirkungen haben wird auf Kredit. Und die Banken werden drauf gucken und die werden sagen, hoppla, was macht ihr eigentlich? Wir haben praktisch ein Kapital, das verloren geht. Ist es dann anders zu bewerten als ein Kapital, das nass ist und erhalten bleibt?
Okay, also das heißt, wir haben im Grunde genommen hier eigentlich die ganz günstige Konstellation, dass von zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln her, nämlich einmal Klimaschutz, aber auch dann die Sicherung sozusagen des eigenen Wirtschaftens, sich diese Wiedervernässung der Flächen nicht nur anbietet, sondern auch aufdrängt nachgerade. Okay, also was also tun, wieder vernässen? Einfach Gräben zukippen, die Drainagen stilllegen, sofern man die überhaupt noch findet, weil die sind ja irgendwie gar nicht so leicht zu finden, weil die ja vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal angelegt wurden. Und den Rest erledigt dann die Natur von allein. Ich vermute mal, so einfach dürfte es nicht sein. Welche, vielleicht, Pia, du arbeitest, Sie arbeiten ja auch da in so einem Forschungsprojekt, wo es um solche alternativen Landnutzungsformen geht. Was für eine Spannbreite gibt es da?
Genau, also vielleicht um erstmal auf den Punkt einzugehen, Gräben zuschütten und Drainagen finden und verschließen, hängt von der Fläche ab. Also auf manchen Flächen ist es einfacher, die sind total flach und die Drainagen sind zu finden und man verschließt die und der Wasserstand kommt hoch. Auf den meisten Flächen schaut es aber leider anders aus. Einerseits sind die vielleicht nicht also am Hang oder dann ist der untere Teil total nass und oben ist es trocken. Der andere liegt mit seinem Graben in einem Flächenverbund und kann den Wasserstand nicht so einfach anheben, weil der Nachbar rechts oder links neben ihm dann auch mit nass wird. Also hier gibt es schon noch einige Herausforderungen, denen man da ins Auge schauen muss und auch individuell dem Landwirt etwas an die Hand geben muss oder ein Flächenmonitoring machen muss, um zu schauen, wie kann er nass machen, welche Möglichkeiten hat er und wie nass wird es dann bei ihm wirklich. Und vor allem, von welcher Voraussetzung kommt er? Also kommt er aus dem Grünland oder hatte er Viehbeweidung vorher drauf? Und dann, je nachdem, für was er sich dann entscheidet, haben wir verschiedene Möglichkeiten in der Wiedervernässung, wo er dann am Schluss hingehen kann, wie hoch er den Wasserstand anheben kann und auf welcher Bewirtschaftungsform wir dann am Schluss landen.
Aber das heißt, Wiedervernässung ist jetzt nicht im strengen Sinne eine Renaturierung eines irgendwie ursprünglichen Zustands, was ja auch schwer möglich ist, weil wenn man sich ja auch heute landwirtschaftlich genutzte Flächen, die letztendlich auf Moorböden sind, anschaut, also der Laie erkennt da ja gar nichts mehr von Moor. Das ist also allenfalls an der dunklen Erde oder so, aber ansonsten sind die ja irgendwie gar nicht mehr als Moorflächen zu erkennen. Da ist es dann auch nicht damit getan, einfach nur wieder Wasser in die Fläche zu tun. Das heißt, diese Art von Renaturierung wird vielleicht einen kleinen Prozentzahl umfassen, die dann auch irgendwie gar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Und ansonsten sind das dann die berühmten Wasserbüffel, die auf feuchten Wiesen oder nassen Wiesen rumlaufen. Oder es gibt ja diese Paludikulturen, was ist darunter zu verstehen?
Genau, also vielleicht ganz kurz zum Renaturierungsthema. Also Renaturierung wird es natürlich weiterhin geben. Ist auch gerade für den Naturschutzaspekt sehr interessant und in schwer zugänglichen Bereichen macht eine Renaturierung auf jeden Fall Sinn. Ein Problem, was wir aber bei einer Renaturierung haben, ist, dass es immer jemanden geben muss, der sich dann auch um die Flächen kümmert. Und dadurch, dass wir viele landwirtschaftliche genutzte Flächen haben, haben wir ja eingangs schon gehört, wenn wir alle Flächen renaturieren würden, hätten wir niemanden, der sich um diese ganzen Flächen kümmern kann. Das mal zum einen. Und zum anderen hängen da ja auch Existenzen dran von den Landwirten. Wenn man denen die Flächen jetzt einfach wegnimmt und sagt, wir machen jetzt eine Renaturierung drauf, dann ist keinem am Schluss geholfen. Und genau deswegen gibt es alternative Bewirtschaftungsformen. Wir haben jetzt schon den Wasserbüffel gehört. Das ist eine Form davon. Das Wichtige ist ja, in der Landwirtschaft gibt es auch davor schon unterschiedliche Möglichkeiten, seine Fläche zu nutzen. Also einmal Grünland, einmal Viehbewirtschaftung und das Gleiche gibt es dann in der Paludikultur auch. Wir haben hier, wie gesagt, einmal die Wasserbüffel, dann haben wir ein Nassgrünland. Das braucht nicht ganz so hohe Wasserstände, so circa bei minus 20 Zentimeter.
Was
Und
heißt
dann
Minus jetzt für den
genau,
Laien?
also unter Flur, also von der Oberfläche gerechnet quasi minus 20 Zentimeter nach unten.
Also
Und
man gräbt 20 cm und dann stößt man auf Wasser.
genau, richtig,
Okay,
ja.
gut.
Und dann haben wir noch die Anbaupaludikultur. Hier konzentrieren wir uns gerade auf drei verschiedene Pflanzen. Einmal die Segge, das Rohrglanzgras und das Schilf. Und hier ist der Zielwasserstand so bei minus 10 Zentimeter, also wieder so, man gräbt 10 Zentimeter und dann müsste Wasser kommen. Und hier ist genau das, was der Professor Trößler schon eingangs angesprochen hat. Wenn wir diese Pflanzen einmal etabliert haben, also die Säge beispielsweise, die muss man pflanzen, aber Rohrglanzgras und Schilf, da sind wir schon so weit, dass man die einfach nur in den Bestand sehen kann, also in den aktuellen, der davor herrscht. Und dann wachsen die auf und dann fasst man die eigentlich nie wieder an. Also die sind wahnsinnig konkurrenzstrategisch und setzen sich dann auch gut durch und verdrängen den alten Bestand. Wenn der Wasserstand oben ist, also hier ist wirklich der Wasserstand essentiell, und dann fährt man einfach drüber und mäht und das war's eigentlich. Also wenn das einmal drin ist, dann ist es sehr attraktiv, weil man nicht mehr viel machen muss.
Aber so ketzerische Gegenfrage, sind das dann nicht irgendwelche Monokulturen, die artenarm sind? Also es gibt ja neben dem Klimaschutz auch noch den Biodiversitätsschutz, den man nicht aus dem Auge verlieren sollte.
Genau, das ist eine gute Frage. Natürlich sind es Monokulturen, aber jetzt ist auch einerseits wieder die Frage, wo kommen wir her? Wenn wir von einem Acker kommen, wo vorher Mais war oder Getreide oder was weiß ich, dann kommen wir schon von einer Monokultur und gehen wieder in eine Monokultur. Also ist einerseits der Aspekt und andererseits haben wir aber auch in unseren Paludikulturflächen, die bereits als Forschungsflächen etabliert sind, einige sehr relevante faunistische Arten gefunden, die sich diesen Ort eben wieder zurückholen und diese gerade diese nassen Nischensysteme brauchen. Und die kommen auch in die Monokultur wieder zurück, also sei es so Wiesenbrüter oder eine ganz bestimmte Schneckenart, die dort wieder gefunden ist. Also ja, auch im naturschutzfachlichen Sinne ist eine Paludikultur jetzt nichts Schlechtes, bloß weil es nur eine Pflanzensorte ist.
Okay. Gut. Eine andere Art von sehr artenarmer Monokultur sind ja PV-Anlagen. Ich habe gehört, dass es da auch schon erste Ansätze gibt, diese wiedervernässten Moorflächen oder ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen mit PV-Anlagen zu bestücken. Herr Professor Drößler, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Als Naturschützer irgendwie tut das einem immer ein bisschen weh, wenn man diese PV-Anlagen da in der großflächig sieht.
Ja, ich glaube, da muss man von verschiedenen Maßstabsebenen drauf gucken, sage ich jetzt erstmal. Also wir können Klimawandel nicht damit bekämpfen, alleine, dass wir Moore nass machen und tolle Senken schaffen. Wir müssen massiv in die erneuerbaren Energien einsteigen und das haben wir ja jetzt auch schon ganz gut vorangebracht, insbesondere in Deutschland. Und dann sind natürlich Flächen auch attraktiv, die gegebenenfalls auch leicht bestückbar sind, die eben sind. Und da sind wir natürlich schon in den Mooren. Was man aber überhaupt nicht tun sollte, und da bin ich ganz strikt dagegen, das ist, ins entwässerte Moor sowas reinzustellen und das Moor dabei entwässert zu lassen. Also das darf es einfach nicht sein in der Verkürzung, dass eine PV-Anlage natürlich erhebliche Pachten bietet für die Landwirte und damit auch ökonomisch attraktiv ist, aber dann den Entwässerungszustand konserviert und sagt, nur das ist uns jetzt erstmal egal. Es gibt im EEG ein sogenanntes PV-EEG oder Erneuerbare Energien-EEG für Moor, also die Moor-PV-EEG-Lösung. Die bietet einen gewissen kleinen Anreiz, dass diese Anlagen auch tatsächlich mit Wiedervernässung auch gemacht werden. Dann gibt es halt einen gewissen Anreiz finanziell auf die erzeugte Kilowattstunde. Aber das reicht nicht. Und deswegen muss eigentlich in den Genehmigungsschritten überall da, wo Moorboden ist und wo eine PV-Anlage draufgesetzt werden soll, verpflichtend die Wiedervernässung eingebaut werden. Erst dann, sage ich, aus einer Mischung aus Naturschützer, Klimaschützer, Moorschützer, kann diese Nutzung auch da drin stattfinden. Optimal wäre noch, wenn man zwischen den Paneelen ausreichend Platz lässt, dass man entsprechende Vegetation da drin etabliert, die mit den nassen Bedingungen zurechtkommt. Da kommen wir wieder zu diesen Paludikulturen, nämlich zu den Säcken, die sehr niedrig genug bleiben, dass sie diese PV-Anlagen nicht verschatten und man die dann sowohl als Bodenstabilisierung als zusätzliche Stoffsenke zwischen den Paneelen, aber sogar auch für die Nutzung da drin etablieren kann. In dieser Form könnte es Sinn machen, das zu machen. Es gibt derzeit zwei Forschungsprojekte, die sich genau diese Rahmenbedingungen angucken, unter denen einfach eine PV-Anlage auf Moor ein Mehrwert ist in der Gesamtbetrachtung. Aber man braucht nicht lang forschen, um zu wissen, dass auf entwässertem Moor eine PV-Anlage keine gute Idee ist. Und da würde ich einfach sehr, sehr klar und explizit sagen, das sollen alle Behörden, die das zur Genehmigung haben, bitte berücksichtigen. Entwässerung muss zurückgebaut werden. Und eine PV-Anlage hat genug Strom. Die können wunderbar auch bei der entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigung da Wasser reinpumpen, wenn es notwendig ist.
Es gibt ja auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist, aber ich habe mal gelesen, dass in dieser EU-Naturwiederherstellungsverordnung, dass dort für Moor-PV-Anlagen eine Unterflurvollnässung von 30 Zentimeter gefordert oder vorgeschrieben ist. Und das könnte zum Beispiel bei Sommertrockenheit oder überhaupt in sehr trockenen Jahren dazu führen, dass man diese Flächen aktiv bewässern müsste, um dieser Vorgabe Genüge zu leisten, was ja auch noch mal eine zusätzliche Problematik darstellt.
Ja, also bei diesem Wassermanagement werden wir mit Rückhaltung nicht alleine zurechtkommen. Das ist einfach so. Also das ist tatsächlich so, dass wir generell jetzt, also egal welche Nutzung man anschaut, bisher eigentlich eine Entwässerungs- und keine Wassermanagement-Tradition haben. Da müssen wir hin. Das heißt eigentlich mit dem Wasser statt gegen das Wasser wirtschaften und damit sich auch alles überlegen, was man nutzen kann. Diese Rückhaltung ist nur ein Punkt davon. Die Einleitung muss ein weiterer sein und die regelbaren Wehre und die Steuerung von dem Gesamtsystem, um die Moore auch im Landschaftswasserhaushalt wieder funktionsfähig zu machen. Und es gibt auch da hervorragende Synergien mit dem Hochwasserschutz. Das heißt also Bauwerke, die quasi einsteigen, anspringen, wenn plötzlich der Vorfluter über die Ufer tritt und das dann entsprechend in die Flächen geleitet wird, gepoldert ist und zurückgehalten werden kann und dann langsam wieder in dieses ganze Moorgebiet sich wieder ausdehnt. Das sind so Dinge, wo man im Moment dran denken, dass die eigentlich diese Multifunktionalität des Moors wiederbeleben lassen und dann auch die unterliegenden Gemeinden was davon haben. Also man wird die Einleitung brauchen. Man muss sie halt so planen, dass sie einfach unter entsprechenden Bedingungen sowohl die Stützung des Grundwasserspiegels da drin ermöglicht oder auch sogar in Richtung Hochwasserschutz genutzt wird.
Nochmal ganz kurzer Blick. Sie hatten ja vorhin so dieses Spektrum aufgezeigt, was es an Wiedervernässungsmöglichkeiten gibt, also von der Renaturierung bis hin zu diesen Paludikulturen und dazwischen die Wasserbüffel. Wenn man das jetzt unter Klimaschutzgesichtspunkten sieht, wie ist denn die Klimabilanz? Ist jetzt die bei der reinen Renaturierung am höchsten und ich sag mal bei den Wasserbüffeln am niedrigsten oder kann man das?
Wir können es tatsächlich ein bisschen sortieren. Also die höchste Klimaschutzleistung sind diese Anbaupaludikulturen tatsächlich. Also wir haben einfach, wir haben selbst gestaunt, dass das gelungen ist, einfach ein System zu entwickeln, das eine neue Senke ist. Und es liegt daran, dass diese Pflanzenarten so effizient in ihr Rhizom, ihren Wurzelbereich einbinden. Ne? Die pumpen ganz viel Luft da rein und die wachsen dann, die füllen diesen Moorboden, der nicht durchwurzelt ist, unter der Wasseroberfläche, füllen die komplett neu aus. Und dieser Prozess läuft jetzt eben, wie gesagt, schon seit 10 Jahren und hat eigentlich noch keine signifikanten Reduktionen erlebt. Das heißt, man hat ein System, das ist produktiv, das baut Biomasse auf, man kann die Biomasse ernten und trotzdem ist es auf der Fläche eine Senke. Wenn man das dann gegenüberstellt zur Renaturierung, also quasi Wasserstand hoch, Nutzung raus, da ist man nahe Null, ja, also ungefähr eine ausgeglichene Klimabilanz, ist nicht so, ist aus Kohlenstoffgesichtspunkten schon eine Senke, aber in der Klimabilanz ist man ungefähr klimaneutral. Bei den nass bewirtschafteten Grünländern schaut es jetzt im Moment so aus, dass die sehr, sehr nassen Wasserbüffelweiden eine gute Lösung sind, so in dem Fächer 5 bis maximal 10 Tonnen Emissionen noch. Und wenn man das vergleicht zu dem Acker, wo man von 40 Tonnen kommt, ist das schon eine erhebliche Entlastung. Und dann dieses nasse Grünland, das Pia vorher eingebracht hat, mit minus 20 Zentimeter, da sind wir vielleicht so bei 15 Tonnen circa. Das heißt, man hat so eine Abstufung und entlang dieser Kaskade kann man natürlich auch kleinräumig entscheiden, was geht in der jeweiligen Situation und dieses Gesamtsystem ist dann vielleicht auch insgesamt klimaneutral, wenn ich genug Anteile an Baupaludikulturen habe.
Aber ich finde es ja auch für die gesellschaftliche und politische Debatte auch ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, die Landwirte zu vertreiben aus der Fläche, sondern dass wir im Gegenteil, dass wir sagen, wir brauchen die Bewirtschaftung, um es wirklich möglichst effizient auch zu gestalten. Das finde ich ist in dem Fall ja sehr, sehr hilfreich.
Wir haben einfach nur damit ein Angebot auch an die Landwirte, denke ich, ne?
Ja.
Und basierend auf unseren Untersuchungen sind ja auch entsprechende Förderprogramme aufgebaut worden. Und das ist eigentlich jetzt, ich würde sagen, sowas wie der schönste Erfolg einer wissenschaftlichen Forschungslinie, wenn das in ein konkretes Förderprogramm übersetzt wird und damit einfach Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Landwirte halt nicht drunter leiden, wenn sie den Schritt machen, sondern ökonomisch abgefedert sind und sich dann trauen, darauf einzusteigen.
Okay, das eine ist, denke ich, die staatlicherseits die Unterstützung dieses Umstellungsprozesses, aber letztendlich müssen und wollen ja auch die Landwirte für einen Markt produzieren und die Dinge verkaufen. Frage, gibt es für diese Produkte, also aus diesen Säcken, also A, was gibt es da überhaupt für Produkte, die da entstehen? Sind die marktfähig? Gibt es da schon sowas wie regionale Wertschöpfungsketten, die da aufgebaut werden konnten? Wir stehen da noch relativ am Anfang, glaube ich, in dieser Entwicklung.
Wir stehen am Anfang, aber wir sind an manchen Stellen schon sehr, sehr weit. Das heißt, wenn man das sortiert, ist der Sektor Bau, also Bauplatten, sehr weit.
Also
Und
Dämmplatten sind das dann.
ja, das ist nicht nur Dämmplatte, sondern das ist auch Ersatz von Trockenbau. Also quasi die Rigipsplatte, die mit viel CO2-Rucksack kommt, wird ersetzt durch eine Paludikulturplatte. Die hat dann ähnliche Eigenschaften, kann auch selbsttragend eingebaut werden und hat sogar noch in dem Produkt Kohlenstoff gebunden. Also es ist eine Win-Win-Situation für den Bausektor. Was ein total spannendes Produkt ist, was man jetzt auch schon auf dem Markt kaufen kann, das hat sich vielleicht rumgesprochen, das sind diese sogenannten Erosionsschutzmatten, die auf dem Heavy Metal Festival in Wacken eingesetzt worden sind. Und die sind gebaut worden oder gemacht worden aus Paludikulturmaterial. Und die beteiligte Einheit dafür war die Klimafarm in Schleswig-Holstein. Die hat die Biomasse geliefert. Ein Erosionsschutzmattenproduzent hat gesagt, ich will weg von der Kokosfaser, habt ihr was? Und dann kamen die plötzlich zusammen, haben was ausprobiert und haben dann einfach als Testfall das in Wacken auf diesem wirklich berühmten, schlammigen Heavy Metal Festival ausprobiert und hatten den einzigen Weg, wo die Leute wirklich auch gut drüber gehen konnten. Bis dahin, dass der Umweltminister Schneider da hingekommen ist und eine Pressemitteilung und ein Statement abgegeben hat. Und die Firma, die diese Erosionsschutzmatten jetzt baut aus dem Material, ist auf dem Markt und verkauft die. Es gibt was Ähnliches im Verpackungssektor. Obi hat einen Teil seiner Kartons mit Paludikulturmaterialien mit ergänzt. Das heißt, es gibt jetzt einzelne Pioniere, die unterwegs sind. Und das Entscheidende ist jetzt eigentlich in diesem Sektor sowohl die Biomassen zur Verfügung zu stellen, dass sich das für die Firmen in der Produktionsschiene lohnt, einzusteigen und andererseits aber auch genug Produktionsschienen zu haben, dass die Landwirte eine Abnahmesicherheit haben. Ich gehe davon aus, dass wir so ein Zeitfenster von 2 bis 3 Jahren vor uns haben, bis der Markt richtig losgeht. Aber in dem Zeitraum müssen wir auch, und dafür sind diese Förderprogramme notwendig, den Biomassehochlauf auch entsprechend anschieben.
Das ist eine sehr schöne Dialektik, dass ausgerechnet ein Produkt aus einer wiedervernässten Moorfläche für trockene Füße bei Heavy Metal Konzerten führt.
Genau.
Das ist gut. Ja, wir müssen langsam unseren Ausflug ins Moor beenden und würde das ganz gerne mit einem Ausblick verbinden. Wir haben gesehen, dass die Wiedervernässung von Mooren eben nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch allein schon aufgrund der sich abzeichnenden Endlichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung auf Moorböden ebenso sinnvoll wie notwendig ist. Abschließend die Frage an unsere beiden Fachleute: Wie viel Moorflächen werden bei uns in Deutschland eigentlich wieder vernässt? Also inwieweit wird dieser Appell auch irgendwie aufgegriffen und dann renaturiert bzw. alternativ bewirtschaftet? Pierre Röder, gibt es dazu irgendwie valide, belastbare Zahlen?
Also aktuell kommt es ganz auf die Region an. Also wir haben die meisten Flächen, die aktuell wieder vernässt sind, sind Forschungsflächen. Die ersten steigen aber jetzt schon in das Moorbauernprogramm ein, was Matthias Drößler schon erwähnt hat, also in das Förderprogramm. Es ist nur noch recht schleppend. Also es könnte noch deutlich mehr gehen. Eine genaue Zahl zu den Flächen habe ich jetzt nicht. Matthias, vielleicht kannst du hier eine genaue Zahl liefern. Aber von uns wäre natürlich der Wunsch, dass noch deutlich mehr Leute sich dafür entscheiden, eine Wiedervernässung zu machen, diesen Weg zu gehen und ja, einfach nicht nur für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel was zu tun, sondern auch für ihre eigenen Flächen.
Ich mache es mal von der anderen Seite. Wir haben, um diese Klimaneutralitätsziele zu erreichen, bis 2045 mal abgeschätzt, wie viel Hektar Moorwiedervernässung man pro Jahr bräuchte, wenn man da einen linearen Trend draus macht. Und da kursiert schon seit einigen Jahren die Zahl, die eigentlich wieder bestätigt wurde, von 50.000 Hektar pro Jahr. Die ist nicht erreicht bisher. Und jetzt kann man sich halt überlegen, steckt man den Kopf in den Sand und sagt, na, also wir sind weit hinter dem Ziel zurück, oder macht man Folgendes, dass man die Hürden analysiert und die Rahmenbedingungen optimiert und dann einfach diesen Hochlauf der wiedervernässten Flächen einfach damit unterstützt, dass man sagt, alle Hürden, die im Moment sichtbar sind, versuchen wir sukzessive aus dem Weg zu räumen. Und da sind wir intensiv dran und deswegen sehe ich das eher wie so ein Schneeballsystem, da kommen die ersten ins Laufen und danach werden auch ganz viele feststellen, oh, das hat auch Vorteile für mich, wenn ich da einsteige, mit eben dieser Sicherheit der dauerhaften Bewirtschaftbarkeit, mit einer Bioökonomie, die sich ausgebildet hat, mit Wertschöpfungsketten, die vorhanden sind und diesem gesellschaftlichen Positivblick, den wir in die Landwirtschaft wieder kriegen, als Serviceleister für unsere Ziele. Und das, was bisher eigentlich oft da ist, ist, die Landwirtschaft wird halt angeguckt als der böse Bube, der irgendwas trockenlegt und zur Klimabelastung beiträgt. Und wir können das mit diesem System wunderbar in das andere drehen und sagen, hey, ihr seid die wichtigsten Partner, die wir haben, und wir schaffen euch die Rahmenbedingungen, dass ihr dieses gesellschaftliche Ziel mit uns gemeinsam erreicht. So würde ich das versuchen, auch positiv darzustellen. Und wir sind in einer ganz massiven Transformation drin. Und ich bin zuversichtlich, dass die, wenn wir die Rahmenbedingungen richtig schnüren, auch gelingt.
Ja, fand ich jetzt nochmal einen interessanten zusätzlichen Aspekt, dass im Grunde genommen dieser Moorschutz auch quasi einen Imagewandel auch bei der Landwirtschaft hervor oder gegenüber der Landwirtschaft hervorrufen könnte und gewissen Polarisierungen, die in diesen Debatten zu beobachten ist, entgegenwirkt. Also bleibt nur die Hoffnung, dass der Moorschutz nicht wie so vieles andere bei der derzeit etwas trostlosen Umwelt- und Klimapolitik in Brüssel und Berlin unter die Räder kommt. Ja, mehr Moorwagen, so hatten wir ja mit diesem Appell hatten wir ja unseren heutigen Podcast betitelt und auch mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Und mit diesem Appell, für den wir ja jetzt durch unser Gespräch nochmal viele gute Gründe gefunden haben, möchte ich daher unser Gespräch beenden und mich bei unseren beiden Moorexperten und ich denke, wie man gespürt hat, auch unseren großen Moor-Fans für diesen Ausflug in die Moore und was davon übrig geblieben ist, bedanken. Meine Damen und Herren, das war unser Ökom-Podcast heute mit den beiden Moorforschern Professor Dr. Matthias Drößler und Pia Röder, beide vom Peatland Science Center der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu einem Vortrag von Pia Röder bei uns im Münchner Zukunftssalon finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.